Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Homo erectus hatte anscheinend eine der guten Phasen erwischt, um in Europa heimisch zu werden. Weil dieser Teil der Population nun dauerhaft von seinen afrikanischen Verwandten getrennt war, entwickelte er sich unabhängig von ihnen weiter. Er wurde größer und schwerer, das Gehirn nahm an Volumen zu und er lernte neue Werkzeuge zu benutzen. Als Homo heidelbergensis beherrschte er von 600.000 bis 200.000 Jahre vor unserer Zeit die europäischen Wälder und Ebenen. Mit Holzspeeren gingen die bis zu 1,75 großen und 95 Kilogramm schweren Kraftpakete auf die Jagd und zerlegten ihre Beute anschließend mit scharfkantigen Steinwerkzeugen. Wo die Werkzeuge nicht weiterhalfen, nahm der Homo heidelbergensis auch gerne die Zähne zu Hilfe. Anhand der einseitigen Abnutzungsspuren konnten die Paläoanthropologen bestimmen, dass die meisten Frühmenschen damals bereits Rechtshänder waren. Übermäßig viel Kultur schrieben sie ihnen allerdings nicht zu. In Spanien entdeckten die Forscher am Boden eines höhlenartigen Schachts zahlreiche Knochen, woraus sie schließen, dass Homo heidelbergensis seine Toten wohl ohne weitere Umstände in das Erdloch warf. Seine Nachfahren waren da vermutlich pietätvoller. Um 230.000 bis 200.000 Jahre vor unserer Zeit wurde aus dem Homo heidelbergensis der Homo neanderthalensis oder kurz der Neandertaler. Womöglich als Anpassung an die Kaltzeiten, die immer wieder Europa heimsuchten, war er mit 1,60 Meter Größe etwas kleiner und mit 60 bis 80 Kilogramm Gewicht durchaus kompakt gebaut, wobei die Bewohner des gemäßigsten Südens ein wenig schlanker ausfielen. Sie hatten jedoch wie ihre Artgenossen in Mittel- und Osteuropa sowie in den westlichen und zentralen Bereichen Asiens die typischen flachen Schädel, die auffallenden Überaugenwulste und eine breite fleischige Nase, die wohl, wie manche Wissenschaftler vermuten, dem Neandertaler einen ausgeprägt feinen Geruchssinn verlieh. Insgesamt war der Körper des Neandertalers vollständig auf die Jagd ausgelegt. Seine Beinknochen waren so dick, dass sie doppelt so große Belastungen aushielten wie unsere anatomisch modernen Beine. Den Oberkörper zierten äußerst kräftige Rücken- und Brustmuskeln, wie deren Ansatzstellen an den Knochen verraten. Und die hatten die Frühmenschen nicht ohne Grund. Da sie Pfeil und Bogen nicht kannten und ihre Speere besser zum Stechen als zum Werfen taugten, mussten sie ihre Beute im Nahkampf überwältigen. Angesichts eines Speiseplans, auf dem bevorzugt Bison, Mammut und Rentier standen, kein ganz ungefährlicher Job. Dementsprechend viele der Knochen von männlichen Neandertalern zeigen Spuren von Brüchen. Das Dasein in der Alt- und Mittelsteinzeit war offensichtlich nichts für Weicheier. Dennoch liegt das Bild vom haarigen Dummkopf, das die Wissenschaft bis weit in das 20. Jahrhundert hinein vom Neandertaler hatte, weit daneben. Der Neandertaler besaß nicht nur das größte Gehirn innerhalb des Homo-Stammbaums, er wusste es auch einzusetzen. Die Jagd verlief beispielsweise bis ins Detail geplant und koordiniert. Je nach Jahreszeit verlegten Neandertalergruppen ihre Lager in Regionen, von denen sie wussten, dass sie gerade dann ausreichend Beute versprachen. Häufig gab es dort Stellen, die für einen Hinterhalt geeignet waren, denn die Männer waren zwar kräftig gebaut, aber keine ausdauernden Läufer. Sie bedienten sich daher natürlicher Barrieren wie Felswänden, Klippen oder Wasserläufen, auf die sie die Tiere zutrieben, um sie dann in diesen Fallen zu erlegen. Anschließend transportierten sie das Wild zu speziellen Orten, an denen sie ihm das Fell abzogen und es zerlegten, gewissermaßen eine urzeitliche Produktionsstraße, die ein hohes Maß an Koordination und Organisation verlangte. Als Material für Werkzeuge nutzten die Neandertaler vor allem Steine, aus denen sie Messer mit Schneiden auf beiden oder nur auf einer Seite herstellten. Später versahen sie steinerne Klingen mit Holzgriffen und befestigten Steinspitzen an ihren Speeren. Als Kleber verwendeten sie Birkenpech, das sie zuvor in einem komplizierten Prozess unter Luftabschluss erhitzt hatten. Heutige Experimentalarchäologen hatten eine ganze Weile ihre liebe Not herauszufinden, wie die Neandertaler dabei vorgegangen sind, um mit den gleichen Mitteln einen ähnlich guten Kleber zu kochen. Neben Gegenständen aus Stein und Holz haben Forscher aber auch Geräte aus Knochen und Mammutelfenbein gefunden, mit denen etwa die Felle der erlegten Tiere besonders weich geglättet wurden. Aus Fellen machten sich die Neandertaler Kleidungsstücke. Obwohl sie vermutlich keine Nadeln besaßen, liefen sie als erste Menschenart nicht nackt herum und dürfen sich daher mit Fug und Recht als die Mütter und Väter aller Modeschöpfer betrachten. Womöglich waren unter ihnen auch die ersten Köche, denn Fleisch war zwar bei den meisten Gruppen das wichtigste Nahrungsmittel, doch gegessen wurde alles, was die Natur zu bieten hatte. Je nach Region gab es somit auch Fisch, Früchte oder Samen. Manchmal wurden die vegetarischen Mahlzeiten vor dem Essen erhitzt, um sie leichter verdaulich zu machen. Auch wenn wir niemals erfahren werden, wie es um die Tischmanieren der Neandertaler stand, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere eine schmacke Mahlzeit mit mehr als einem zustimmenden Grunzen gelobt hat. Sowohl ein aufgetauchtes Zungenbein als auch die Analyse seiner Gene deuten darauf hin, dass der Homo neandertalensis bereits sprechen konnte. Vielleicht war er sogar schon eitel auf sein Aussehen bedacht. In Spanien sind rund 45.000 Jahre alte Muschelschalen aufgetaucht, die, natürlich entstandene, Löcher hatten und an den Außenseiten, an denen Farbe besser haftet, mit roten, gelben und orangenen Pigmenten bemalt worden waren. Auch wenn es nicht eindeutig bewiesen ist, vermuten viele Wissenschaftler, dass sich die Neandertaler mit bunten Muschelketten ein wenig aufgehübscht haben. Sie machten sich damit ihr kurzes Leben angenehmer. Nur selten wurde ein Neandertaler älter als 30 Jahre. Schon die Kindheit war gefährlich. Aber in seltenen Fällen erreichte der ein oder andere dennoch ein geradezu biblisches Alter. Der alte Mann von La Chapelle-aux-Saints wurde beispielsweise um die 50 Jahre alt und hat seiner Familie, die sich um ihn gekümmert hat, sicherlich viele Geschichten aus alten Zeiten erzählt. Doch auch am Ende eines ereignisreichen Neandertaler-Lebens wartete unweigerlich der Tod. Vermutlich haben die Angehörigen den Leichnam in der Erde bestattet. Wirklich sicher sind sich die Wissenschaftler darin bislang nicht, da viele Anzeichen für Beerdigung auch durch natürliche Ereignisse hervorgerufen sein können. So ist es möglich, dass einige der Gräber in Wahrheit nur Gruben waren, die im Laufe der Zeit von Sediment zugeschüttet wurden. Auch die Grabbeigaben, bei denen es sich in der Regel um alltägliche Gebrauchsgegenstände gehandelt hat, könnten zufällig in die Mulden geraten sein. Dennoch würde es besser zu unserem heutigen Bild von der reichen Kultur und Sozialstruktur der Neandertaler passen, wenn sie tatsächlich ihre Toten auf ganz besondere Weise behandelt und betrauert haben. Auch wenn sie noch nicht ahnen konnten, dass das Ende ihrer ganzen Art bevorstand, denn in Afrika war bereits jene Menschenart entstanden, die ihn schließlich Europa und Asien streitig machen sollte. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.